Hey, ich bin die Rahel und ich sitze hier gegenüber von Michi und ihr hört Fischbrot und Rami. Willkommen zum heutigen Podcast. Wir haben den besten Snack entdeckt. Das sind so Sesam-Snack-Rice-Cracker, irgendwie sowas. Wow, die sind so gut.
Fängst du jetzt einfach an, da zu essen, während dem Podcast? Nicht schlecht. Also, herzlich willkommen zu einer neuen Episode.
Ich schlucke jetzt noch runter und jetzt bin ich auch bereit.
Hey, ich habe eine Frage an dich.
Ja.
Hast du was gehört? Hast du schon was vom The Hardest Geezer gehört?
Nein.
Kennst du das nicht? Kennst du den Typen nicht?
Nein.
Wirklich nicht?
Nein, muss man den kennen?
Ja, den musst du kennen.
Warum?
Das ist der erste Mensch, so ein Engländer, so hat so rote Haare, roten Bart, sieht aus wie, ja, einfach richtig crazy. Und er ist der erste Mensch, der die ganze Länge von Afrika gejoggt ist.
Gejoggt? Und welche Länge jetzt?
In 340, 50 von Cape Town nach Tunesien irgendwo.
Ohne Witz. Der ist so hochgejoggt.
Genau. Egal, Details. Aber auf jeden Fall, er wollte oben anfangen, dann hat er gemerkt, oh, blöd wegen den Visums, dann hat er unten angefangen. Wie auch immer, du kannst es ja selber abchecken. Instagram-Kanal ist mega, mega spannend.
Boah, das ist ich wieder so Forrest Gump in echt.
Ja, krass, krasser. Also
jetzt
richtig,
machen wir das auch.
Richtig krasser Typ. Und hat mich richtig inspiriert.
Echt? Also jetzt nicht wegen, hast du jetzt angefangen zu joggen?
Nein, nicht wegen dem Joggen, sondern mehr so wegen dem... Ich meine, der Typ hat irgendwie über 380 Marathons in 350 Tagen, also mehr als einen Marathon pro Tag gemacht. Über ein Jahr lang.
Was?
Crazy Dude. Also musst du dir unbedingt
also wie
reinziehen.
Heißt da noch was?
Wir verlinken es in den Show Notes. The Hardest Geezer. Ich weiß nicht, Russell irgendwie heißt er. Aber halt Instagram-Name ist The Hardest Geezer.
Hardest Geezer. Den suche ich
mir
danach.
Hast du nicht gekannt? Unglaublich.
Nein.
Wo lebst du?
In Weiningen.
Nein, bis jetzt alle, die ich gefragt habe, haben die nicht gekannt.
Ich muss mal meinen Kollegen fragen, den Fabian, der ist eigentlich mehr ein Freund als ein Kollege, der macht auch Marathon. Der kennt vielleicht den Hardest Geezer. Wie heißt der?
Geezer.
Mega schlecht mit Namen. Mega
das ist
schlecht
kein
mit
Name, das ist ein...
Ja, ist doch schon ein Name, ist auch einfach ein Brandname.
Ja.
Okay. Aber ich bin besser mit Gesichter. Ich kann dann, ich er weiß, dass ich dich kenne, aber ich weiß den Namen nicht mehr, dann sage ich Hallo. Okay, voll weggedriftet. Was ich dich noch fragen wollte, ist, was ist, also wir hatten den letzten Podcast kurz vor Ostern aufgenommen und ich wollte dich noch, bevor dass wir ins Thema reingehen, wollte ich dich fragen, was ist denn jetzt zwischen Ostern und der Auffahrt geschehen? Was ist in diesem
Wie
Zeitraum?
Sagt man der Auffahrt in Deutschland?
Himmelsfahrt, oder?
Ich glaube, ja.
Jesu Himmelfahrt.
Ja, ich glaube. Was ist zwischen Ostern und Christi Himmelfahrt? So sagt man es. Passiert. Ja, Jesus ist, also nach Ostern, nach der Auferstehung, also Jesus ist auferstanden, dann ist er über 500 Personen begegnet innerhalb von 40 Tagen. Nach 40 Tagen ist er in den Himmel hinaufgefahren. Ah, du willst nur bis Himmelfahrt wissen?
Ja.
Nicht bis Pfingsten.
Ja, das,
ja genau.
Ja.
40 Tage.
Was an diesen 500 Begegnungen findest du die schönste Geschichte?
Die schönste Geschichte, finde ich, glaube ich, ist aber, ich finde die schönste Geschichte eigentlich die, wo er für die Jünger Frühstück kocht. Johannes 21.
Ja.
Kann man das nachlesen. Ist aber bevor er in den Himmel gefahren ist.
Ja, das ist bevorher. Ja, ja, das ist vorher.
Hm. Also das erste Mal, zweite Mal.
Ja.
Genau, wo er ihn so bringt. Das finde ich die schönste Geschichte. Und ich finde, also man kennt ja auch nicht mega viele andere Geschichten, ehrlich gesagt. Deswegen ist das die schönste, aber vielleicht gibt es noch schönere, die man halt nicht kennt.
Ja, wahrscheinlich. Und warum findest du die so schön?
Weil ich irgendwie, weil man da aus meiner Sicht sieht, halt wie Jesus ist. Also ich meine, Petrus bekommt gerade Frühstück und irgendwie ein ein paar Tage vorher hat ihn dreimal verleugnet und ja, halt so.
Ja.
Genau. Was ist denn das Thema von heute? Damit wir da mal ein bisschen reinsteigen können.
Das Thema von heute, das wir heute durch diskutieren, ist Deconstruct your faith. Also was bedeutet es, den Glauben zu dekonstruieren und vielleicht auch zu zweifeln. Jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, haben wir noch keinen Titel gefunden für den Podcast. Darum können wir jetzt das noch nicht so zusammenfassend sagen.
Ich würde sagen, der Titel ist es okay, den Glauben zu hinterfragen?
Mm, ja.
Sowas.
Ja, sowas.
Weil deconstruct your faith auf Englisch, ja.
Ja, wie gesagt, wir haben es noch nicht herausgefunden. Ja, ja. Aber wir, das
also
ist eigentlich
es geht so grundsätzlich
Titel,
darum, um Zweifel, um Hinterfragen, um mhm. Dekonstruieren, um so Dinge halt.
Ja.
Oder?
Ja.
Gut.
Hattest du schon mal diese Situation, dass du den Glauben komplett hinterfragt hast?
Den Glauben komplett, also in der Zeit, dass ich schon geglaubt habe oder davor?
Ja. Was wohl als auch. Ist vielleicht
komplett hinterfragt? Also komplett hinterfragt im Sinn von, dass es keinen Gott gibt.
Mhm.
Nein. Du? Also das habe ich noch nie gehabt.
Nein. Also es ist ein bisschen schwer zu sagen. Ich bin ja christlich, wir sind ja ganz anders aufgewachsen. Ich bin ja christlich aufgewachsen und mein Vater ist Pastor. Und es gab eine Zeit lang, wo ich ganz klar gesagt, ich möchte jetzt gerade nicht dieses christliche Leben leben. Ich möchte gerade nichts mit Gott zu tun haben. Aber ich glaube, tief in meinem Herzen konnte ich das nicht. Ja, das ist komisch zu sagen, aber ich habe trotzdem an Gott geglaubt. Ich glaube, ich habe mich einfach von ihm abgewendet. Das ganz Klassische, so, ja, mir passt jetzt gerade diesen christlichen Lebensstil nicht. Ich war aber auch damals eher auf der gesetzlichen Seite unterwegs. Du musst, du darfst, du sollst, sonst bist du nicht. Oder du entsprichst dann nicht einem Bild oder. Und das fiel mir irgendwie schwer als 16-Jährige, 17-Jährige. Und ja, das war so irgendwie, ich will jetzt mal sagen, eineinhalb Jahr, ein Jahr, zwei Jahre, irgend sowas. Ich mag mich nicht so ganz genau erinnern, wann das anfing und wann das dann wieder aufhört. Aber für mich war das immer noch, für mich ist das so eine Zeit, wo ich auch nicht gerne zurückschaue. Irgendwie diese Zeit, wo ich mich von Gott abgewendet habe, war nicht lustig. Ich habe zwar viel Dinge gemacht, aber es war noch nicht schön. Und ich habe das auch nicht mit dieses Hinterfragen. Ich habe dann nicht Gründe gesucht, warum es Gott nicht gibt oder so. Ich habe einfach gesagt, ich möchte gerade mit Gott nichts zu tun haben. Das ist
ja
vielleicht etwas
also
anderes.
Ganz ehrlich, 50% von allen, die christlich aufgewachsen sind, die ich kenne, haben das gemacht.
Ja, genau.
Und das hat für mich aber überhaupt nichts mit. Alle, die ich frage, die sagen eigentlich, ich habe eigentlich immer gewusst, dass es Gott ja gibt und dass es Jesus gibt und so. Ich hatte einfach keine Lust auf Glauben. So.
Ja,
oder
genau.
Auf den Lebensstil, den ja. ich irgendwie nicht einhalten wollte oder mhm. keine Ahnung was. Aber es mhm. hat für mich jetzt noch nichts so damit zu tun, dass man an Gott zweifelt oder Gott so komplett hinterfragt oder alles so oder gar nicht mehr glauben will oder
ja,
sowas.
Ja, genau. Ja.
Sondern man hat einfach keine Lust jetzt.
Genau.
Obwohl man weiß, dass so ja. in diesem Stil. So, ja. Krass. Nein, also ich persönlich habe noch nie an Gott selber gezweifelt. Ich habe eher einfach so an gewissen Dingen gezweifelt. Oder es gab Situationen in meinem Leben oder jetzt nicht unbedingt in meinem persönlichen Leben, sondern die halt irgendwelchen Leuten passiert sind. Situationen, wo ich einfach gedacht habe, warum hat Gott jetzt da nicht eingegriffen, so anhand von dem, was ich eigentlich so als, sag jetzt mal, meine Theologie damals gesehen habe und dann habe ich halt das mehr angezweifelt vielleicht.
Mhm.
Aber ja, es gibt auf jeden Fall ganz viele Menschen, die das machen und es gibt ja so ein ganzes Deconstruction Movement heißt es auf Englisch, das wieder mehr aufgekommen ist. Das gibt es eigentlich schon länger, aber jetzt so nach der ganzen Corona-Zeit oder währenddem ist das wieder viel mehr aufgekommen bei jungen oder jüngeren gläubigen Menschen. Menschen, die einfach den ganzen Glauben hinterfragen, die alles dekonstruieren und die auch ganz, ganz viele Argumente gegen den Glauben, gegen die Bibel, gegen Kirche sammeln oder sich dafür interessieren. Und das finde ich schon nochmal etwas anderes, als jetzt einfach so zu sagen, ja, ich habe jetzt gerade keine Lust auf Gott.
Ja, genau. Das ist schon auch entscheidend, dass man das einmal kurz so ein bisschen sagt. Oder das ist wirklich unterschiedlich. Ich finde auch, dieses Dekonstruieren des Glaubens ist doch etwas ganz anderes, als an Gott grundsätzlich zu zweifeln oder an einem Teil zu zweifeln, oder?
Ja, also ich finde es manchmal auch schwierig, kommt ein bisschen drauf an. Natürlich, ich glaube auch jeder hat so seine eigenen Definitionen. Vielleicht müsste man da auch so eine Wortstudie machen oder schauen, was ist jetzt da die genaue Definition von Zweifel, was ist die genaue Definition von Hinterfragen. Mhm. Aber ich glaube, dass ganz, ganz viele Christen zweifeln, aber sich nicht getrauen zu zweifeln. Oder das Gefühl haben, es ist schlimm, zu zweifeln, und dann haben sie das Gefühl, sie haben einen zu kleinen Glauben. Das betrifft aber dann meistens irgendeinen Bereich des Glaubens. Jetzt nicht, dass sie an Gott zweifeln, sondern dass sie daran zweifeln, dass Gott sie heilen will.
Ja, genau.
Oder dass Gott jetzt eingreift in eine Situation oder sowas. Und ich möchte es einfach mal irgendwie so hier sagen, es ist voll normal und auch voll okay, so Zweifel zu haben. Ich finde eher nicht so gut, wenn man da dann einfach stehen bleibt. Oder sich das dann vielleicht auch nicht hinterfragt. Ich bin ja ein Typ, also du wolltest ja eigentlich noch etwas über eine Glaubenskriegerin erzählen.
Ja, sorry, ich habe das gar nicht. Aber das stimmt, das ist eigentlich ein sehr guter Input. Also ich habe ein Buch gelesen, das Buch heißt Die Glaubenskriegerin. Und da geht es darum, dass eine Muslima richtig radikalisiert wurde als junge Frau, und es ging eigentlich schon kurz, also sie war kurz davor eigentlich jetzt den Dschihad zu in den Dschihad zu gehen. Also das bedeutet, dass sie sich selber umbringt, um die Garantie zu haben, in den Himmel zu kommen. Das ist der einzige Weg, laut dem Koran wirklich sicher zu sein, dass man in den Himmel kommt, laut diesem Buch. Ich habe das nicht recherchiert. Vielleicht, ja, wenn ihr besser euch auskennt mit dem muslimischen Glauben, dann könnt ihr euch gerne mit uns in Verbindung setzen. Genau, und das ist, und sie war kurz davor und kam dann, hatte die Möglichkeit, also bekam dann eine Bibel geschenkt, und sie war dann eine Person oder ist immer noch eine Person, das ist noch nicht so eine alte Geschichte, sondern ziemlich aktuell. Sie hat dann angefangen, diese Bibel zu studieren, also bis ins kleinste Detail, und hat dann die Bibel komplett auseinandergenommen und hat gemerkt, dass Dinge, die im Koran unklar beschrieben sind, wie zum Beispiel, wie viele Tage Jona im Bauch ist von diesem Fisch, dass das total gut in der Bibel beschrieben ist, aber im Koran widersprüchlich ist und so weiter und so fort. Und ist dann zum Glauben gekommen, zum christlichen Glauben, nur durch das Lesen der Bibel, und hat sich dann geoutet eigentlich, hat dann gesagt, hey, ich glaube nicht mehr an den Koran. Ihr Vater war aber ein angesehener Mann in diesem Dorf, wo sie gelebt hat, und dann ist das natürlich total, ja, eigentlich explodiert. Also das ging natürlich gar nicht, und es ging dann eigentlich, also dann ist sie vor das Gericht gekommen und sie musste dann debattieren, und dann kamen diese Imame, und sie musste dann immer eigentlich, also sie sagte dann selber, wenn ihr mich überzeugt anhand des Korans und der Theologie hinter dem Koran, ja, dass der Koran stimmt und die Bibel nicht, dann glaube ich wieder an den Koran und an den muslimischen Glauben. Und wenn ihr das nicht schafft, dann glaube ich natürlich weiterhin an die Bibel, wenn ihr mir nicht beweisen könnt, dass die Bibel falsch ist. Und diese Debatten, die sind ziemlich gut beschrieben auch, also nicht bis ins kleinste Detail, aber die gewisse Argumente und so weiter, hat sie alles niedergeschrieben in ihrem Buch. Und es ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert, das zu lesen. Und ich fand das halt sehr, sehr beeindruckend, dass man dass sie sich diese Zeit genommen hat, sich so enorm mit der Bibel auseinanderzusetzen, logisch jetzt in ihrer Situation. Sie hat dann, also kein Imam hat sie überzeugen können, dass der Koran korrekt ist und die Bibel falsch. Und es ging dann natürlich um, also sie hatte dann ihr Todesurteil bekommen und wäre dann natürlich fast gestorben. Davor hat Gott sie bewahrt. Ihre ganze Familie, also sie konnte flüchten, weil in der Zwischenzeit ihre ganze Familie dann auch zum Glauben kam, ihre Mutter kam auch zum Glauben, ihre Geschwister kamen auch zum Glauben, die haben sich aber nie geoutet in dieser Zeit, und das ist sehr, sehr beeindruckend. Mehr sage ich jetzt auch nicht, weil es gibt vielleicht Leute, die ja das Buch noch lesen
wollen. Ja, vielleicht. Spoiler Alert, hättest du vielleicht genau. Auch sagen müssen.
Aber ich fand das halt super inspirierend, weil ja, die hat jetzt auch ihren kompletten Glauben auseinandergenommen, oder? Und hat das verglichen mit der Bibel und musste sich dann auch und hat natürlich dann debattiert mit diesen Leuten. Und natürlich hat sie in diesem Moment auch um ihr Leben gekämpft. Aber ich glaube, das ist uns Christen zum Teil gar nicht so bewusst, dass man ja eigentlich die Bibel, also ich auch, das ist mein persönliches Ziel, ich könnte das wahrscheinlich heute noch gar nicht, aber das ist auch mein persönliches Ziel, dass man so gut über die Bibel sprechen kann und sie verteidigen kann, dass man für alles ein Argument eigentlich hat. Und dann gehört es natürlich dazu, die Bibel zu studieren und sich damit auseinanderzusetzen und sie zu lesen und das, was man liest, auch nochmals zu verdauen. Das heutige Wort, das man dafür verwendet, ist Meditation, dass man das verinnerlicht und dass man die Dinge immer und immer wieder eigentlich so wiederkaut. Das ist ja eigentlich Meditation, dass man das immer und immer wieder so wiederholt und denkt und darüber nachdenkt und studiert und bis man es verinnerlicht. Und das ist ja, das ist jetzt mal so mein persönliches Ziel. Und ich glaube, das gehört dazu zum Hinterfragen. Oder was meint dieser Bibelvers konkret? Wo steht das? Und so weiter und so fort.
Ja. Ja, mega spannend. Also das Buch, das tönt sehr empfehlenswert.
Ja.
Und ich finde, du hast jetzt ein paar Dinge gesagt, die natürlich jetzt aus diesem Buch sind, aber die ich finde, die sind extrem wichtig. Zum einen das Ganze so auseinandernehmen. Also ich persönlich, ich bin ja so ein Mensch, ich liebe es, Fragen zu stellen. Mhm. Und das heißt auch, dass ich sehr viele Dinge hinterfrage. Und ich persönlich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn man den Glauben hinterfragt. Es gibt ja Christen, meistens Pastoren, sage ich jetzt mal, die es ganz schlimm finden, wenn Menschen den Glauben hinterfragen. Und ich persönlich, ich finde es super, wenn du den Glauben hinterfragst. Mhm. Wenn du Dinge wirklich wissen willst. Weil das, was ich sehr viel erlebt habe, ist, dass Menschen wie keinen eigenen Glauben haben. Also sie haben nie ihren eigenen Glauben sozusagen aufgebaut, sondern sie haben eigentlich den Glauben wie übernommen von ihren Eltern, von ihrem Pastor, von ihrer Kirche oder was auch immer. Das ist ja nicht, und sie haben wie nicht das selber erlebt oder selber. Also ich denke mir so, wenn du weißt, dass etwas stimmt, dann musst du doch irgendwie also dem auf die Spur gehen oder so auf den Grund gehen. Warum stimmt denn das wirklich oder warum denke ich, dass das wirklich so ist? Und ich finde auch ganz, ganz viele Dinge, auch heute noch, sind gar nicht so klar. Also es gibt natürlich Dinge, über die müssen wir nicht diskutieren, aber es gibt ganz viele Dinge, über die darf man diskutieren. Es ist auch voll kein Problem, wenn man darüber diskutiert.
Ja.
Das sind so Nuancen. Manchmal sind es auch wichtige Dinge, aber ich finde es wichtig, dass man seinen eigenen Glauben entwickelt. Und das passiert halt erstens damit, dass man das Ganze studiert. Also ich finde auch Deconstruction und so, wenn man etwas dekonstruiert, finde ich nicht grundsätzlich etwas Schlimmes. Ich finde es eher dann schlimm oder blöd oder dumm auch irgendwie, wenn man nicht mehr rekonstruiert.
Ja.
Also wenn man wie nicht alle Fakten wirklich auf den Tisch nimmt und wirklich ehrlich ist mit sich selber. Sag mal, du kannst dir mal sagen, ich glaube jetzt nicht mehr an die Bibel, aber dann zieh bitte auch alle historischen Fakten bei und schau, ob du wirklich so sicher bist. Also vielleicht willst du einfach nicht mehr. Ist dann nochmal etwas anderes, finde ich. Aber wenn du ehrlich bist und Fakten nimmst, auch wissenschaftliche Fakten dazu nimmst, historische Fakten, haben wir auch schon eine Episode darüber gemacht, über die Bibel. Ich glaube auch viele Leute, die hinterfragen Sachen oder die dekonstruieren Sachen, weil sie einfach enttäuscht wurden von anderen Menschen, von Kirchen, von Pastoren, von Leitern, von Konstrukten, die sie nicht mehr gut finden oder wo sie das Gefühl hatten, sie wurden über Jahre manipuliert oder was auch immer und dann haben sie alles hingeschmissen. Ist ja auch alles irgendwie verständlich. Aber wenn du erwachsene Person bist oder erwachsen wirst, dann solltest du das ja auch irgendwie sachlich beurteilen können. Mhm. Und dazu braucht es zum anderen halt, dass man eine Recherche macht, nachschaut, was auch immer, wie du das auch immer machen willst. Und das andere ist, was du erwähnt hast in diesem Buch, debattieren.
Mhm.
Und ich glaube, oder debattieren im Sinne von Gespräche haben mit anderen Menschen und halt auch mal seine Meinung zu sagen und vielleicht jetzt nicht zu sagen, ich weiß, dass diese Meinung stimmt, sondern das ist jetzt meine aktuelle Meinung. Und dann auch auszuhalten, das ist ja meistens bei Debatten, das ist ja eigentlich die Grundlage zum Beispiel von Demokratie, ist ja Rede und Gegenrede, einer der Pfeiler. Also dass du eine Meinung hast und diese Meinung auch verteidigen musst gegenüber Leuten, die nicht deine Meinung haben. Und damit du das kannst, musst du halt gut Bescheid wissen. Und wenn du es halt dann nicht kannst oder merkst, oh, meine Theorie oder meine Theologie bröckelt, dann musst du das halt wieder hinterfragen. Vielleicht bist ja auch du falsch.
Ja,
aber
genau.
Ich glaube, das fehlt uns. Oder es wird immer schwieriger, vor allem in dieser ganzen Cancel Culture. Man darf ja nicht mehr sagen, was man denkt. Man darf ja gewisse Worte nicht mehr verwenden. Man darf ja, oder man hat das Gefühl, und ich finde es so komplett abhanden gekommen, dass man so Streitgespräche hat. Also Streitgespräche eben.
Oder dass man seinen Glauben wirklich verteidigt. Also ich glaube, das ist wirklich, oder der Glaube ist ja wirklich in gewissen Themen glasklar. Da gibt es keine großen Diskussionen. Und den zu verteidigen, voller Stolz und zu sagen, hey, nein, sorry, ich glaube einfach an etwas anderes. Ich habe einen anderen Moralkompass als du und das, was du gerade tust, ist vielleicht nicht gerade der richtige Weg. Und das zu belegen, warum, und zu erklären nochmals und nochmals und da klar zu sein und nicht zu schwanken und nicht, und natürlich muss man, und ich finde eben, es ist schlimm, dass das nicht geübt wird in Kirchen. Also gefühlt.
Wird es das wirklich nicht?
Nein, wirklich nicht.
Also einfach da, wo du bis jetzt warst, oder?
Also so im Allgemeinen auf der ganzen Welt, überall in jeder Kirche. Wo man sagt, schlag den Michi. Also quasi komm auf den also weißt du, dem Prediger danach nachzureden, was der am Sonntag gesprochen hat und das zur eigenen Theologie zu machen, das ist ja, ich habe das Gefühl, das ist das, was gemacht wird, dass man das dann übernimmt, anstatt das, was gesagt wurde, nochmals zu hinterfragen, so wie es uns gelehrt wurde, das zu tun. Also ich glaube, das ist doch das Wichtigste, dass man inspiriert wird am Sonntag und dann am Abend miteinander hingeht und das nochmals irgendwie reflektiert und sagt, ah ja, hey, hier steht es wirklich. Und das steht noch davor und das steht noch danach in diesem Kontext und wurde das richtig ausgelegt. Und dass man, keine Ahnung, ich, also.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich finde das auch extrem wichtig. Ich denke mir einfach so, wir leben natürlich auch in einem Zeitalter, Informationsfluss ist so groß wie noch nie. Du hast ja die Möglichkeit, du musst ja nicht mehr in eine Kirche gehen, du kannst die besten, krassesten Prediger, Predigerinnen dir anhören, online dir eine Predigt nach der anderen reinziehen. Und ich glaube, da gibt es schon auch noch ein anderes Element, nämlich dass Gott Menschen vielleicht begabt, oder das ganz christliche Wort ist salbt, um zu predigen, um zum Beispiel auch eine Kirche zu leiten und so, weil das halt nur ein Aspekt ist von Kirche.
Ja,
und ich glaube, das ist eben auch so etwas, dass das ganze Deconstruction-Movement so ein bisschen gemacht hat, ist, bleib zu Hause, also über Corona war es ja normal irgendwie, bleib zu Hause, es wird halt gemütlich, oder auch das, was jetzt du und dein Mann zum Beispiel gemacht haben, um das mal so hier zu sagen.
Ja, tu es.
Es ist halt einfach auch bequem, aber ich glaube, dass wenn man das ganz lange macht, dann hinterfragen dann ganz viel, ich brauche ja gar keine Gemeinschaft, ich brauche gar keine anderen Menschen, ich lebe meinen Glauben allein, obwohl man eigentlich weiß, dass es nicht geht. Und andere sagen, hey doch, es hat halt einfach noch einen anderen Aspekt, auch das Zusammenkommen in einer größeren Gruppe, jetzt nicht nur in einer mega kleinen Gruppe. Und ich finde aber, über das kann man ja alles diskutieren.
Also, ja,
eben, das ist ja nicht der Punkt, es geschieht gar nicht mehr.
Nein,
das passiert sehr wenig.
Ich glaube, wenn es passiert, dann passiert es nicht, also meiner Erfahrung nach, nicht unbedingt am Sonntagmorgen, sondern es passiert dann vielleicht in einer Kleingruppe oder in einer Jugendgruppe, wo man ein gewisses Thema wirklich auseinandernimmt und das Thema dann diskutiert. Aber diese.
Ja, also
und ich glaube, dann ist es ja immer, dann ist man ja schon in einer christlichen Gruppe mit christlichen Menschen. Aber, also, weißt du, wie ich meine, so Christen, die mit Nicht-Christen über den Glauben debattieren. Das passiert, darum habe ich ja mit diesem Podcast angefangen, weil ich ja das schon ab und zu mal wieder erlebe. Und ich hoffe, andere Menschen erleben das auch. Aber ich glaube, also ich habe dann für mich gemerkt, und darum war ja mein persönliches Ziel, ich kam immer wieder an gewissen Situationen heran, wo ich einfach noch nicht das richtige Argument für dieses Gegenargument gefunden habe. Oder wo ich dann einfach perplex von, und darum sind ja diese Debatten auch super wichtig, weil man weiß ja nur, wie andere Menschen denken, wenn sie dir offenbaren, wie sie denken. Und wie andere Menschen, jetzt gerade vielleicht die Nicht-Christen, zum Teil Dinge auslegen, das schockiert mich immer und immer wieder, weil ich in so einer anderen Bubble aufgewachsen bin und aber auch in einer anderen Bubble lebe und natürlich ich und mein Verhalten eigentlich als normal erachte und dann aber immer plötzlich wieder merke, ui, das ist ja überhaupt nicht mehr normal. Es ist überhaupt nicht mehr normal, dass man ehrlich ist zueinander und das Beste möchte für den anderen, sondern es ist eigentlich das Gegenteil. Und das in so Schockdebatten also mich schockiert das dann. Und ich brauche dann eine Atempause. Ich denke mir so, oder zum Teil ein Atemtag. Ich bin dann so ein Mensch, der das Gespräch dann reflektiert und denkt, ah, das hätte ich ihm sagen sollen. Und das ist gut, weil das nächste Mal, wenn mich wieder jemand schockiert, habe ich mir schon so viel Gedanken über diese Lebensweise gemacht, dass ich dann das auch besser verstehe und ich dann auch besser mit diesen Leuten sprechen kann. Aber dafür muss man eben sich einlassen auf das Gegenüber. Man muss offen sein für die Diskussionen und man muss mit Menschen zu tun haben, die nicht den gleichen Lebensstil haben wie einem selber. Und offen mit seinem Lebensstil sein, oder? Der heimliche Christ zu sein, hilft, glaube ich, am Schluss niemandem. Und ich bin darum offen und transparent, wenn mich jemand fragt, ob ich an Gott glaube. Ich sage, ja, klar. Warum du nicht?
Ja, das finde ich, ja, ich finde es allgemein nur schon das eigentlich ein guter Punkt. Ist aber für mich so unabhängig, ob es jetzt Leute sind, die an Gott glauben oder nicht an Gott glauben, sondern allgemein Menschen. Ich glaube, dass immer wichtig ist, sich auf das Gegenüber einzulassen und auch zuzuhören, wie die andere Person denkt. Also nicht nur, dass die andere Person das erzählt, sondern dass man auch zuhört und sich auch versucht, so ein bisschen in das hineinzuversetzen, weil sonst ist es ja einfach so eine, ich erzähle meinen Standpunkt, du erzählst deinen Standpunkt und am Schluss habe ich immer noch meinen Standpunkt und du hast deinen Standpunkt und dann gehen wir wieder nach Hause. Das gibt es ja auch noch ab und zu.
Ja.
Und das ist auch etwas, das man halt lernen muss. Also ja, reflektieren und lernen muss. Und ich denke auch, einige Leute können das besser als andere Leute, aber es hilft einfach nicht, wenn du sozusagen der Klugscheißer bist, oder wie sagt man das? Und einfach denkst, du hast alle Wahrheit gepachtet oder so und so in eine Diskussion gehst mit jemandem, der nicht glaubt. Also das hilft irgendwie jetzt nicht so fest.
Nein,
das hilft gar diese nicht. Person dann für das zu gewinnen, was du sie gewinnen möchtest. Ja. Oder Argumente zu bringen, die vielleicht die Person auch zum Nachdenken bringt.
Ja, oder so. Genau. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich auch finde, man soll ja nicht für alles eine Antwort haben, sondern man kann, und das ist auch das Schöne daran, Jesus, ich weiß jetzt die Zahlen nicht, aber ich weiß, dass Jesus viel mehr Fragen gestellt bekommen hat, als dass er dann tatsächlich beantwortet hat, sondern er hat auch vielfach mit einer Gegenfrage geantwortet, hat nicht alle Fragen, die ihm gestellt wurden, beantwortet. Im Gegenteil, er hat auch viel einfach eine Gegenfrage gestellt oder etwas ganz anderes erzählt oder gar nicht darauf reagiert. Und ich glaube, das ist auch, man kann ja auch, also Jesus hat ja auch ganz viel debattieren müssen, er war ja, das hatten wir das letzte Mal, oder? Er war ja total eine Person, die ganz, ganz viel verändert hat und Menschen vor den Kopf gestoßen hat.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig zu wissen. Man muss nicht bis ins letzte Detail den Glauben, sage ich jetzt mal, verteidigen können. Man kann auch mit einer Gegenfrage reagieren oder nochmals nachfragen und sagen, hey, warum handelst du gerade so oder warum siehst du das so? Einfach um auch das Gegenüber wirklich zu verstehen. Und ich glaube, das hilft ja auch wenn mich jemand ganz viele Fragen fragt, warum handle ich so, wie, warum denke ich so, dann merke ja auch ich, dass ich eine Lücke zum Teil habe in meiner Theologie, oder? Und das hilft mir dann auch, meine Lücken zu finden und zu sehen und zu sagen, ach, das geht ja gar nicht auf an das, was ich glaube. Also unter blöden Umständen.
Ja, also ich finde das extrem wichtig.
Ja.
Ich habe Freunde von mir und ich glaube, das war bei mir so ein springender Punkt. Die haben vor ein paar Jahren, also zwei Freunde von mir, der eine, der hat gesagt, ja, der Glaube war gut, einfach so für diese Lebensphase.
Mhm.
Und jetzt glaube ich aber nicht mehr. Jetzt, keine Ahnung, finde ich halt andere Dinge cool und beschäftige mich mit anderen Dingen. Und es war aber extrem wichtig für mich in dieser Phase, weil es mir in dieser Phase meines Lebens nicht so gut ging. Und die anderen haben gesagt, sie haben angefangen, das Ganze zu dekonstruieren und haben alles hinterfragt. So Kirche, wie wird das gelebt? Warum wird das so gelebt? Warum hat man das Gefühl, dass am Anfang der Bibel zwei verschiedene Schöpfungsberichte gibt und sind auch in so Kurse gegangen und so weiter. Und das hat mich am Anfang extrem schockiert, weil die Leute für mich immer so Vorbilder waren oder auch so Leute, die halt komplett on fire waren. Man muss dazu sagen, es sind auch extrem kreative Leute. Und ich habe schon so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass ganz viele kreative Menschen irgendwann so ein bisschen das mehr hinterfragen als andere, was vielleicht auch verständlicher ist. Und mich hat das aber so ein bisschen schockiert damals. Und genau aus diesem Grund, weil es gute Freunde von mir waren, wollte ich genau wissen, warum sie das machen, wie sie das machen, was ihre Gedanken sind, was für Podcasts sie anhören. Habe mir diese Podcasts auch angehört, was für Bücher sie lesen. Habe extra diese Bücher auch, obwohl ich eigentlich gar keine Lust hatte. Aber ich habe das wegen ihnen gemacht, damit ich weiß, wie sie das Ganze verstehen oder was bei ihnen abgeht. Also das Ganze so wie ernst nehmen.
Ja,
weil ich ja eigentlich wusste, es sind intelligente Menschen, die sind nicht dumm.
Mhm.
Die haben super Jobs, die haben super Ausbildung gemacht. Die waren so on fire für Jesus und jetzt haben sie keine Lust mehr auf Jesus, auf Kirche, auf alles. So nicht gerade von einem Tag auf den anderen, aber es hat sich halt so wie so entwickelt. Und dann habe ich so gedacht, das kann ja nicht sein. Ich will ja nicht einfach nur sagen, ihr müsst es einfach glauben oder sowas.
Mhm. Ja.
Sondern wollt es halt verstehen.
Ja.
Und ich glaube, das ist etwas extrem Wichtiges, weil das auch einem selber weiterbringt und man dann vielleicht auch besser so versteht, wie andere Menschen ticken. Also jetzt nicht nur die zwei, sondern vielleicht ganz viele andere Menschen. Und die dann auch vielleicht irgendwie abholen kann.
Ja. Ja, das finde ich mega, Hunger. Mega.
Du so?
Also langsam Hunger. Hunger. ich glaube, wir machen noch eine Frage, nämlich, was glaubst du, hilft denn diesen Personen, die gerade so in einer Glaubenskrise oder so am Zweifeln sind? Was, wenn jetzt so eine Person unseren Podcast hören würde oder hört, was würdest du dieser Person raten?
Also ich würde sagen, sicher kein schlechtes Gewissen machen wegen Zweifeln oder Hinterfragen, sondern das wirklich auch zulassen. Und aber ins Gespräch gehen mit anderen, glaube ich. Vor allem mit Freunden, mit Leuten, die man gut kennt, mit Leuten, die natürlich jetzt, wenn es um den Glauben geht, was es ja hier im Podcast geht, wenn es um den Glauben geht, dass man natürlich auch mit Gläubigen, mit Freunden, mit gläubigen Christen darüber spricht, Fragen stellt, dem Ganzen auf den Grund geht, das auch formulieren kann, vielleicht wirklich. Weil bei guten Freunden weiß man meistens auch, dass da nicht so Verurteilung, wir nennen das so verurteilungsfreie Zone bei uns, wo man einfach auch sagen kann, was man denkt, auch wenn es nicht so mega populär ist und auch wenn man weiß, die andere Person hat jetzt eine andere Meinung, dass man so Orte hat, wo man das trotzdem machen kann. Das finde ich, glaube ich, fast das Wichtigste.
Mhm.
Und dann sich nicht, dem Ganzen halt wie auf den Grund gehen, auf die Suche gehen. Keine Ahnung. Halt mal zu sagen, ich glaube das jetzt nicht mehr, was macht das mit mir?
Ja.
Oder keine Ahnung. Ja, irgendwie sowas. Was würdest du den Leuten raten?
Ich würde auch sagen, sucht jemand, wo ihr offen darüber sprechen könnt, wo ihr auch noch weiter ergründen könnt, wie das es dazu gekommen ist, ob es einfach kommt, weil irgendeine Person einem enttäuscht hat oder Gott einem nicht so reagiert hat, wie erwartet in einer Situation. Also und ich jetzt deshalb irgendwie wirklich in dieser Krise drin bin. Also, dass mich halt auch jemand reflektiert und mich unterstützt in dieser Situation. Ich glaube auch, dass ich, wenn ich wirklich schon in dieser Deconstruction-Phase bin, also wo ich wirklich eigentlich nur noch Argumente suche, die jetzt diesen Teil bestätigen, dann würde ich diesen Personen, und alles bestätigt sich und alles bestätigt sich immer wieder, dann würde ich diesen Personen raten, sich jeweils die Gegenargumente auch anzuhören und auch dafür zu forschen. Weil man kennt das ja, oder? Wenn man, also ich kenne das zum Beispiel von mir oder von meinem Mann, dann gefällt dir der neue BMW. Und dann ist das schönste Auto. Und dann siehst du nur noch das. Dann siehst du plötzlich nur noch dieses Auto. Und dann denkst du, wow, der hat das auch und der hat das auch. Und so ist das aber auch. Also wenn du, keine Ahnung, dein Auge und dein Kopf fokussiert sich dann nur noch auf dieses Thema. So tickt auch der Mensch grundsätzlich. Also das, worauf du dich fokussierst, das multipliziert sich eigentlich. Und das ist in einer Glaubenskrise eben auch ganz wichtig zu wissen. Da, wenn du dich auf diese Wahrheit fokussierst, dann gibt es sicher auf dieser informationsüberflutenden Internetwelt, auf der man sich dann befindet, sicher genügend Argumente dafür. Und darum liest und recherchiert auch die Argumente dagegen und wägt das richtig, richtig gut ab.
Ja, finde ich super Tipp. Ja. Super guter Tipp. Dann würde ich mal sagen, wir beenden diese Episode hier.
Ja.
Und haben natürlich noch unsere letzten obligatorischen zwei Fragen. Du stellst mir eine Frage, die ich nicht kenne. Ich stelle dir eine Frage, die du nicht kennst. Und dann beantworten wir die.
Ja. Darf ich anfangen?
Ja, du darfst anfangen.
Du hast vorher was erzählt und ich frage jetzt genau das nochmals nach. Wenn du jemanden einlädst, was erwartest du, also in ein Restaurant, das richtig, richtig gut ist, was erwartest du von dieser Person, dass sie das günstigste Essen bestellt oder das teuerste?
Ich erwarte von der Person, dass sie das bestellt, was sie unbedingt will. Und wenn es das teuerste ist, dann ist es das teuerste. Ich kann es nicht haben, wenn ich die Menschen einladen will und das auch sage, dass sie dann extra das günstigste nehmen. Das ist für mich komplett respektlos gegenüber mir selber. Und die Leute denken sich, vor allem Schweizer denken sich, oh, ich kann jetzt werde eingeladen, ich kann ja nicht das teuerste nehmen. Und ich denke mir, nimm das, was du willst, was auf der Karte ist, was dir am besten schmeckt, was dich anspricht. Und ja, genau. Das erwarte ich. Also erwarten ist vielleicht das falsche Wort, weil ich bin ja Schweizer. Ich weiß ja, wie die Schweizer ticken und die meisten Leute, die ich einlade, sind dann halt auch Schweizer oder so. Aber ich erwarte eigentlich, wenn ich es erwarten dürfen könnte, dann würde ich das erwarten. Ich finde es extrem respektlos, wenn man extra etwas nimmt, das man vielleicht nicht so gut findet, nur weil es nicht so teuer ist.
Ja.
Und ich finde es aber auch respektlos, wenn man schmarotzt. Also ja. Um das auch noch gesagt zu haben. Ja, ich habe aber mal nicht, hätte auch besser zuhören sollen vorher. Ha? Aber ich habe natürlich eine coole Frage und zwar, also ich finde sie cool oder mich nimmt es extrem Wunder. Und zwar, was ist dein aktueller Lieblings-Instagram-Account und warum?
Boah, ich habe keinen Lieblings-Instagram-Account.
Hast du Instagram?
Ja, schon, okay. Aber ich finde im Moment, wenn ich auf Insta bin, dann bin ich so in dieser Real-Zone. Also ich scrolle einfach so. Piu, 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 piu.
Einfach, ja, okay, ja. Dann hast und du dann keinen Lieblings-Instagram-Kanal.
Aber wenn ich sagen muss, was für Content mich tendenziell immer anspricht, dann sind das ästhetische, schöne Bilder. Das ist etwas, das mich... Und es gibt verschiedene Influencer, denen ich seit Jahren folge. Einen davon ist Nohalita, das ist eine Pariserin, die macht schönen Content, aber das ist nicht so ästhetisch, das ist wirklich klassischer Influencer-Content. Aber ich mag ästhetische Bilder.
Die können wir ja noch verlinken, oder?
Ja, das verlinke ich nicht. Das nein, ist aber nichts,
du kannst ein ästhetisches Bild, das du ästhetisch findest, das dich inspiriert, das kannst du in Substack.
Ja,
im
genau.
Substack posten.
Im Substack poste ich das.
Super, perfekt. Danke vielmals. Dann würde ich sagen, immer schön hinterfragen und bis zur nächsten Episode, oder?
Ja, genau. Und sonst Michi fragen, würde ich sagen.
Ja, schlag den Michi, das kommt ja dann noch. Aber Rahel muss das aufziehen. Also ihr müsst sie ein bisschen stressen und ihr die ganze Zeit nur noch DMs schreiben, dass sie sie mal ein bisschen Gas gibt da.
Ja, ich gehe jetzt bald in den Urlaub. Dann
ja,
ich
das ist eine
schön.
Faule Ausrede. Nein, dann hast du Zeit.
Ja, dann hast du Zeit.
Perfekt. Ja. Also, ciao.
Tschüss. Das war eine weitere Episode von Fisch, Brot und Rami. Falls ihr Fragen habt oder eure Meinungen mit uns teilen möchtet, schreibt uns auf Instagram. Die Shownotes zu unserem Podcast findet ihr auf Substack. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid.